Sirma Lagerlöf berichtet uns von der wundersamen Reise des Nils Holgersson mit den Wildgänsen. Der Sommer geht zu Ende und die Gänse machen sich wieder auf die Reise gen Süden. Auch Nils ist selig, als er die ersten Tannenwälder sieht und die kleinen Siedlerhäuschen mit Ziege, Katze und Hühnern. Der erste Reisetag. Es ist Sonnabend, der 1. Oktober. Nils Holgersson saß auf dem Rücken des weißen Gänserichs und sauste hoch oben in den Wolken dahin. 31 Wildgänse flogen in wohlgeordneter Folge schnell gen Süden. Es rauschte in ihren Federn und die vielen Flügel peitschten die Luft mit einem kreischenden Laut, dass man kaum sein eigenes Wort verstehen konnte. Akka von Kebnekaise flog an der Spitze. Hinter ihr kamen Iksi und Kaksi, Kalme und Nelja, Wisi und Kusi, der Gänserich Martin und Daunenfein, die 6 jungen Gössel, die sich im Herbst der Schar angeschossen, hatten sie jetzt wieder verlassen, um ihr Glück auf eigene Faust zu versuchen. Stattdessen hatten die alten Gänse 22 Gössel bei sich, die im Laufe des Sommers im Filzental herangewachsen waren. 11 davon flogen rechts und 11 links, und sie gaben sich redliche Mühe, um denselben Abstand untereinander innezuhalten wie die großen Gänse. Die armen Jungen hatten noch nie eine lange Reise gemacht, und im Anfang wurde es ihnen schwer, dem schnellen Flug zu folgen. »Akka von Kebnekaise! Akka von Kebnekaise!« riefen sie in jämmerlichem Ton. »Was gibt's?« fragte die Führergans. »Unsere Flügel sind müde von dem vielen Bewegen! Unsere Flügel sind müde von dem vielen Bewegen!« schrien die Jungen. »Je länger ihr weiterfliegt, umso besser wird es gehen«, antwortete die Führergans und flog auch nicht im geringsten langsamer, sondern ebenso schnell wie bisher. Und es schien wirklich, als sollte sie recht bekommen, denn als die Gössel ein paar Stunden geflogen waren, klagten sie nicht mehr über Müdigkeit. Im Felstal waren sie aber gewöhnt gewesen, den ganzen Tag zu fressen, und so währte es denn nicht lange, bis sie sich nach Nahrung sehnten. »Akka, Akka, Akka von Kebnekaise!« riefen die jungen Gänse mit kläglicher Stimme. »Was gibt's denn jetzt schon wieder?« fragte die Führergans. »Wir sind so hungrig, dass wir nicht weiterfliegen können«, schrien die Jungen. »Wir sind so hungrig, dass wir nicht weiterfliegen können.« »Wilde Gänse müssen es lernen, Luft zu essen und Wind zu trinken«, antwortete die Führergans und hielt nicht an, sondern setzte ihren Flug genauso fort wie bisher. Es schien auch fast, als lernten die Jungen von der Luft und Wind zu leben, denn als sie eine Weile geflogen waren, klagten sie nicht mehr über Hunger. Die Schar der wilden Gänse war noch oben zwischen den Bergen, und die alten Gänse riefen mit lauter Stimme den Namen aller Berggipfel, an denen sie vorüberflogen, damit die Jungen lernen sollten, wie sie hießen. Als sie aber eine Zeit lang gerufen hatten, »Das ist Pozutjako, das ist Jajetjako, das ist Sulitelma«, da wurden die Jungen wieder ungeduldig. »Akka, Akka«, riefen sie mit herzzerreißender Stimme. »Was gibt's denn?« fragte die Führergans. »Wir haben keinen Platz mehr für Namen in unserem Kopf«, schrien die Jungen. »Wir haben keinen Platz mehr für so viele Namen in unserem Kopf.« »Je mehr in den Kopf hineinkommt, umso besser Platz wird darin«, antwortete die Führergans und fuhr fort, die merkwürdigsten Namen gerade so zu rufen wie bisher. Nils Holgersson dachte bei sich, es sei wirklich an der Zeit, dass die Wildgänse gen Süden zögen, denn da war so viel Schnee gefallen, dass die Erde, soweit man sehen konnte, ganz weiß war. Es ließ sich auch nicht leugnen, dass es in der letzten Zeit im Felsental recht ungemütlich gewesen war. Regen und Sturm und dichter Nebel hatten unablässig miteinander abgewechselt. Und klarte sich das Wetter ausnahmsweise einmal auf, so trat sofort Frost ein. Beeren und Pilze, von denen der Junge während des Sommers gelebt hatte, erfroren oder verfaulten, so dass er schließlich rohe Fische essen musste. Und das mochte er gar nicht gerne. Die Tage waren kurz, und die langen Abende und der späte Tagesanbruch waren zu trübselig und langweilig für ihn gewesen, der nicht genau so lange schlafen konnte, wie die Sonne vom Himmel verschwunden war. Jetzt hatten die Gössel endlich so große Flügel bekommen, dass die Reise gen Süden angetreten werden konnte. Und der Junge war froh darüber, dass er fortwährend lachte und sang, wie er auf dem Rücken des Gänserichs dahinflog. Aber nicht nur, weil es dunkel und kalt und mit der Nahrung karg bestellt gewesen, hatte er sich von Lappland fortgesehnt. Nein, er hatte noch andere Gründe. In den ersten Wochen, die er dort war, hatte er wahrlich kein Heimweh gehabt. Es war ihm, als sei er nie in einem so schönen Lande gewesen, und er hatte keine andere Sorgen, als Acht zu geben, dass die Mückenschwärme ihn nicht ganz aufrasen. Der Junge hatte nicht viel Freude von dem Gänserich Martin, denn der große Weise hatte keinen anderen Gedanken, als für Daunenfein zu sorgen, und wich keinen Schritt von ihr. Aber dann hatte er sich an die alte Akka und an den Adler Gorgo gehalten, und die drei hatten manch eine vergnügte Stunde miteinander verbracht. Sie nahmen ihn auf lange Flüge mit. Der Junge hatte auf dem Gipfel des schneebedeckten Kebne Kaiser gestanden und auf die Gletscher hinabgesehen, die sich unterhalb des steilen weißen Bergkegels ausbreiteten. Und er war auch auf vielen anderen hohen Bergspitzen gewesen, die nur selten der Fuß eines Menschen betreten hat. Akka zeigte ihm die verborgenen Täler mitten zwischen den Bergen und ließ ihn in Felsschluchten hineinlugen, wo die Wölfinnen ihre Jungen großzogen. Es versteht sich von selbst, dass er auch die Bekanntschaft der zahmen Rentiere machte, die in großen Herden am Ufer des schönen Torne Träsk weideten, und dass er unten am Storas Jöfall gewesen war und den Bären, die dort in der Gegend wohnten, Grüße von ihren Verwandten im Bergdistrikt gebracht hatte. Wohin er auch kam, überall war das Land schön und herrlich. Er war auch von Herzen froh darüber, dass er es alles sehen durfte, aber er hatte gerade keine Lust, dort zu wohnen. Er konnte nicht umhin, Akka recht zu geben, wenn sie sagte, dies Land könnten die schwedischen Ansiedler verschonen und es den Bären, Wölfen, Rentieren, Wildgänsen und Bergvögeln überlassen und den Wanderratten und den Lappen, die dazu geschaffen sind, dort zu leben. Eines Tages war Akka mit ihm nach einer der großen Grubenstädte geflogen, und da fand er den kleinen Mats von einem Sprengschuss zerschmettert an einer Grubenöffnung liegen. In den folgenden Tagen dachte der Junge an nichts weiter, als wie er dem armen Gänsemädchen Ase helfen könne. Aber als er dann ihren Vater gefunden hatte und er nichts mehr für sie zu tun brauchte, streifte er am liebsten in dem Felstal umher. Und von nun an sehnte er sich nach dem Tage, wo er mit dem Gänserich Martin heimkehren und wieder ein Mensch werden würde. Er wollte doch so gerne so werden, dass das Gänsemädchen Ase wieder mit ihm zu sprechen wagte und ihm nicht die Türe gerade vor der Nase zuschlug. Ja, er war wirklich selig, als es jetzt gen Süden ging. Er schwenkte die Mütze und rief Hurra, als er den ersten Tannenwald sah. Und ebenso begrüßte er das erste graue Ansiedlerhaus, die erste Ziege, die erste Katze und die ersten Hühner. Er flog über prachtvolle Wasserfälle hin, und zu seiner Rechten sah er schöne Berge liegen. Aber an dergleichen war er jetzt so gewohnt, dass er sich kaum die Mühe macht, einen Blick darauf zu werfen. Etwas ganz anderes war es, als er gleich im Osten der Berge die Korrigjocker Kapelle mit dem kleinen Pfarrhaus und dem kleinen Dorf liegen sah. Er fand es so schön, dass ihm Tränen in die Augen traten. Während der ganzen Zeit trafen sie Zugvögel, die jetzt in weit größeren Scharen als im Frühjahr dahergeflogen kamen. »Wo wollt ihr hin, Wildgänse?« riefen die Zugvögel. »Wo wollt ihr hin?« »Wir wollen ins Ausland, ebenso wie ihr«, antworteten die Wildgänse. »Die Jungen sind doch noch nicht ordentlich Flücke«, riefen die anderen. »Die kommen niemals übers Meer mit so kleinen Flügeln.« Auch die Lappen und Rentiere zogen nun geschäftig aus dem Gebirge herab. Sie kamen in guter Ordnung daher. Ein Lappe ging an der Spitze des Zuges, dann kam die Herde mit den großen Rentieren in der ersten Reihe, darauf eine Reihe Lastenrentiere, die die Zelte und andere Habseligkeiten der Lappen trugen, und schließlich 7 bis 8 Menschen. Als die Wildgänse die Rentiere erblickten, ließen sie sich hinabsinken und riefen, »Schönen Dank für den Sommer, schönen Dank für den Sommer!« »Glückliche Reise und auf Wiedersehen im nächsten Jahr«, antworteten die Rentiere. Aber als die Bären die Wildgänse sahen, zeigten sie mit den Tatzen auf sie, damit die Jungen sie sehen sollten, und brummten, »Seht euch die an!« »Die sind so bange vor ein wenig Kälte, dass sie nicht wagen, den Winter über hier zu bleiben.« Und die alten Wildgänse blieben ihnen die Antwort nicht schuldig, sondern sie riefen den Gösseln zu, »Seht euch die an! Die liegen lieber das halbe Jahr und schlafen, statt sich die Mühe machen, gen Süden zu sehen.« Unten in den Tannenwäldern saßen die jungen Auerhähne, dicht zusammengekrochen, zerzaust und verfroren, und sahen sehnsüchtig all den großen Vogelscharen nach, die mit Jubel und Freude südwärts zogen. »Wann kommt die Reihe an uns?« fragten sie die Auerhenne. »Wann kommt die Reihe an uns?« »Ihr müsst bleiben bei Mutter und Vater«, antworteten die Auerhenne. »Ihr müsst daheim bleiben bei Mutter und Vater.«